365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt.
Anja Salomonowitz studierte Film in Wien und in Berlin. Sie entwickelte ihre eigene Filmsprache, in der sich Dokumentarfilm und Spielfilm mischen. Diese Filme erhielten internationale Anerkennung und etliche Filmpreise. Mit einem Tiger schlafen, eine Arbeit über die Künstlerin Maria Lasnik, kommt dieser Tage ins Kino. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Anja Salomonowitz.
Anja Salomonowitz, welcher Film hat dein Leben verändert?
Also ich wusste schon, dass ihr mich das fragt und habe darüber nachgedacht, beziehungsweise ich habe versucht, nicht darüber nachzudenken, damit eben irgendetwas ins Gehirn kommt, was man sich eben nicht überlegt hat, sondern was so die erste Antwort wäre, wenn man nicht denkt. Und da war Breaking the Waves von Lars von Trier. Und zwar deswegen, weil ich die Art des Schnitts so genial gefunden habe bei dem Film. Also das war ja damals mehr oder weniger neu, dass man so völlig verwischt schneidet. Und ich habe dann den Cutter tatsächlich interviewt. Also ich habe den erwischt und gefragt und ein Interview mit dem gemacht. Und er hat mir ganz viel über die Zusammenarbeit erzählt. Ich war ganz jung, also auf der Filmakademie frisch, wie sie den Film geschnitten haben und wie sie getan haben und Ding. Und das hat dann für mich eigentlich auch auf mein Studium gewirkt. Und deswegen würde ich eben sagen, das Leben verändert, weil das dann so ein Einfluss ist, wie man, weil ich Schnitt so wahnsinnig wichtig finde bei den Filmen, wie man an den Schnitt herangehen kann.
War das vielleicht auch eine Initialzündung, eine eigene Art von Filmgestaltung zu entwickeln? Man sagt ja, dass die Anja Salomonowitz einen hybriden Filmstil wie niemand anderer hat. So ähnlich wie Lars von Trier ja mit seinen den Dogma-Ideen folgenden Filmen.
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich finde, das hat sich unabhängig davon entwickelt. Aber natürlich sucht man seine Vorbilder bei denen, die solche Wege gehen. Also, genau. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, es ist eigentlich interessant, dass ich in der Filmschule viele Männer als Vorbild hatte, weil es gab halt immer diese großen Regisseure Männer. Und dass das jetzt sich so auflöst, das finde ich eigentlich auch schön daran, wenn ich drüber nachdenke, dass es so...
Ich habe es auch mehr auf die Idee bezogen, dass man den Mut hat, seinen eigenen Stil zu entwickeln und dass man nicht kopieren muss.
Ja, ich freue mich, dass du das sagst. Aber, und? Also es ist mir dabei immer inhärent darum gegangen, einen Weg zu finden, über ein Thema nochmal anders zu sprechen, als es üblich ist. Also zum Beispiel, bei Kurz davor ist es passiert. Das ist ein Film zum Thema Frauenhandel, wo ich Frauen, denen das passiert ist, die Geschichten in diesem Bereich erlebt haben, sagen wir so, die in diesem Bereich fallen, interviewt habe und dann die Geschichten, sagen wir mal, dramatisiert habe. Ich meine, die waren Drama genug. Was ich damit meine, ist in eine Form gebracht, wo keine Person erkennbar ist, kein Ort, keine Lebensumstände, also so, dass du die nicht finden kannst, dass ihnen nichts passieren kann, aber es nachvollziehbar wird und eine Geschichte ist und eben auch einen Bogen hat für einen Film. Und dann habe ich Österreicherinnen, Menschen, eine Diplomatin, einen Zöllner, einen Kellner, der in einem Buff arbeitet, diese Texte gegeben, die, gut, das kann man jetzt lange erzählen, die wurden gecastet, diese Menschen und so weiter, aber denen diesen Text gegeben und die sprechen das dann, als wäre es ihre eigene Geschichte in die Kamera. Also der Zöllner sagt dann, der Zöllner bemerkt mich nicht, ich werde am Zöllner vorbeigefahren. Das ergibt natürlich einen totalen Verfremdungseffekt. Mein Ziel war, dass du das Gefühl hast, du siehst zwei Filme gleichzeitig. Also einerseits das Leben von diesem Zöllner, wie er tut, wie er stempelt, wie er Schildkröten züchtet und gleichzeitig das Leben dieser Frau in so einem Rhythmus erzählt bekommst, wie ein Buch, dass der Film in deinem Kopf abläuft. Also du siehst eigentlich zwei Filme gleichzeitig. Und der Film, den du dir über die Frau vorstellst, ist eigentlich der Hauptfilm. Das ist wie eine Visualisierung der Tatsache, dass diese Geschichten von diesen Frauen in unserer Gesellschaft überhaupt möglich sind, komplett auszublenden. Die sind ja dann in dem Fall sozusagen ausgeblendet und entstehen eben im Kopf. Und was ich damit erreichen wollte, ist, dass man tatsächlich über die rechtliche Situation dieser Frauen spricht. Also in einem normalen, sagen wir normal, was schon normal, aber in einem Dokumentarfilm, der im Fernsehen zu dem Thema wahrscheinlich auf die Art und Weise gemacht werden würde, siehst du eine Frau, die sitzt da, die hat einen schwarzen Balken, die erzählt ihre Geschichte und was du mit ihr empfindest, ist Mitleid. Das heißt, dass dieses System von neoliberale Zuseherin weiß aus einem Reich sieht, diese Person, die nicht dieselbe rechtliche Situation hat und empfindet Mitleid, wird wiederhergestellt, wird fortgesetzt, aber es ändert an der rechtlichen Situation der Frau nichts. Und indem ich diesen Dokumentarfilm anders gemacht habe, habe ich versucht, dass man dann eben auf die Geschichten auf eine andere Art und Weise blickt und vielleicht etwas an dieser rechtlichen Situation erkennt und dann noch verändern will. Das war jetzt sehr lange. Aber das eben zu dem, weil du gefragt hast, warum man neue Wege geht. Da geht es immer nicht per se so, ich will jetzt alles anders machen, Hauptsache so, sondern es hat einen Grund, um mit der Filmsprache eben ja, sich vielleicht einzumischen in die Welt, so gut es geht, oder etwas eben verändern zu können an einer ungerechten Situation.
Und gerade an dem konkreten Beispiel könnte man ja sofort sagen, erstens wurde die Würde der Person nicht irritiert, sondern ernst genommen. Und zweitens wurde auch eine Art Gleichzeitigkeit erzählt von beiden Dingen, die nebeneinander passieren, ohne dass wir es bemerken, weil wir nur das eine im Blick haben. Habe ich das halbwegs richtig verstanden?
Das hast du schön gesagt. Es gab schon auch die Kritik, dass man das wieder fortsetzt, indem man die Frauen wieder nicht sieht. Aber da kann ich nur sagen, es ist halt ein Weg, den ich gegangen bin, ein Versuch in eine Richtung etwas aufzubrechen, auch eben eine typische Art Sachen zu machen in unserer Gesellschaft, die das nur fortführt, aufzubrechen. Und kann man vielleicht auch mal in eine Richtung gehen und dann draufkommen, das ist nicht das Ende des Weges, aber man hat zumindest mal angefangen loszustapfen.
Du hast einen Film über den Daniel Spörri gemacht und jetzt sozusagen als nächstes wieder ein Film über eine Künstlerin. Wie kommt es dazu, dass sich das jetzt so interessiert?
Also, wie meine Kinder klein waren, bin ich viel in Ausstellungen gegangen. Da hatte ich dann das Gefühl, ich bleibe in der Welt und versinke nicht im Pipa. Und die schlafen nämlich so gut in der Ausstellung. Die kann man mit dem Tragesack und die schlafen da und ich kann mir Bilder anschauen und bin in einer Welt, die mich inspiriert, in einer Welt von Farben, in einer Welt von Bildern, in einer Kunstwelt, etwas, wo ich über die Welt auch nachdenken kann. Und da gibt es in den Ausstellungen immer diesen, ich nenne es mal das Künstlerporträt, ich sage es absichtlich männlich, weil es ist meistens über Männer. Da ist dann eben neoliberaler, weißer, sagen wir 64-jähriger Künstlerfürst. Es gibt ein Interview mit dem Galeristen, es gibt ein Interview, also es hat so bestimmte Muster, wie dieser Film gemacht wird. Und da hatte ich in der Ausstellung Schlafendes Kind die Idee, was wäre, wenn ich diesen einen Film noch einmal verfilme, also genau gleich sozusagen Nachbau, so wie der ist, aber Menschen, die Texte von diesem Künstler sprechen, die nicht dieselben Voraussetzungen haben wie dieser Künstler, um das zu entblättern, dass der Kunstmarkt einer gewissen Logik folgt. Also, dass diese Filme, so wie bei meinem anderen Thema, eine Logik verstärken, nämlich, dass man unter bestimmten Voraussetzungen in diese Liga überhaupt erst kommt. So, und jetzt wollte ich den Film entblättern. Aus dieser Idee ist ein ganz anderer Film geworden, nämlich eben der über den Daniel Spörri, der mit meinem Sohn, der viel zärtlicher ist, finde ich, als meine ursprüngliche Idee und überhaupt eigentlich was ganz anderes. Ich erzähle das dann auch im Film, wie es dazu gekommen ist und warum er dieser Film jetzt ein Geschenk heißt, weil es war eigentlich ein Geschenk an ihn. Aber ich habe dafür eben sehr viele Künstlerinnen, sehr viele Künstler recherchiert und die Maria Lasnik habe ich gekannt. Ich habe ihre Farben immer wahnsinnig bewundert. Ich habe ihre Bilder tatsächlich auch gesucht in Ausstellungen, weil ich die Farben so wahnsinnig inspirierend finde. Und die ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe dann begonnen, auch ihr Leben zu recherchieren, habe Interviews gemacht, habe die Biografie gelesen von Nathalie Lettner, habe Leute interviewt, habe Ausstellungen angeschaut, Kataloge angeschaut und so weiter. Also es kam dann die ganze Lebensgeschichte noch dazu. Die Idee, dass es von einer Person gespielt wird, war von Anfang an da.
365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
Hätte das wer anderer spielen können als die Birgit Minichmeier? Es ist so ein Wahnsinn, ihr zuzuschauen. Ist einfach fantastisch, oder?
Bei einer Freundin von mir klebt eine Postkarte am Kühlschrank, da steht drauf, das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte. Und das lese ich ganz oft oder denke ganz oft auch dran und denke mir, ja, das ist so im Leben. Das ist einfach das, was passiert ist, das, was passiert und es gibt gar nichts anderes. Also ich stelle mir die Frage nicht.
Brauchen wir uns auch nicht stellen. Wir können nur empfehlen, es unbedingt anzuschauen. Weil danke. Das ist schon auch nicht nur ob der inszenatorischen und Bucharbeit, sondern auch wegen der darstellerischen Leistung von ihr einfach fantastisch, oder?
Tatsächlich ist es so, dass die Birgit dem Ganzen durch ihr körperliches und auch sinnliches Spiel sie hat von Anfang an, denke ich, die Poesie dieser Idee so gut verstanden und so gut tragen können und so gut nach außen gebracht.
Und ist das eine Analogie zum Bestand eines Werkes, dass ich die Frau sozusagen immer ohne Altersmaske sehe? So sind auch ihre Werke zeitlos?
Naja, das ist sie selber gewesen. Also man sagt über sie, dass sie sehr weise war als Kind. Sie schreibt in ihrem Tagebuch, die anderen sagen, sie hat viereckige Augen, weil sie so komisch schaut oder so. Damit meint sie, dass sie sehr genau beobachtet hat als Kind und dadurch wahrscheinlich für die anderen sehr, ja, verschroben oder eben auf eine Art auch älter rübergekommen ist. Und sie ist sehr jung geblieben als alte Frau. Sie hat immer diese Trainingsanzüge angehabt. Sie hat verrückte Filme mit dem Otto Mühl gemacht. Sie hat einen wahnsinnigen Humor gehabt, auch als alte Frau. Sie hat sich immer aufgeregt, wenn jemand ihr Alter erwähnt hat. Es gab dann eine Ausstellung im Mumok, die heißt das 9. Jahrzehnt. Da hat sie gefunden, wieso heißt die so? Es muss doch keiner mein Alter wissen. Also dieses Alterslose wird ihr nachgesagt.
Finde ich übrigens witzig, weil ich erkenne eine Parallele zu mir selbst. Ja? Also ich war zwar jetzt nicht so ein genau beobachtendes Kind, aber ich war ein sehr altkluges Kind, weil ich sehr viel gelesen habe schon früh als Kind. Und ich hoffe auch sehr sportlich und humorvoll zu altern. Also da bin ich natürlich noch nicht, aber noch nicht ganz.
Aber kennst du das nicht, Roman, dass man jemanden auf der Straße trifft, zum Beispiel aus der Volksschule, und sich denkt, lustig, der ist genau gleich vom Wesen her, schaut nur anders aus. Also die Hülle hat sich verändert, aber das Innere, das erkennt man, da findet man einen Connex dazu.
Aus der Volksschule kann ich es nicht sagen, weil da ist das letzte Treffen zu lang her gewesen. Das hat sich nicht wiederholt, aber sowas Ähnliches habe ich von Matura-Treffen in Erinnerung.
Ja. Ne, ich denke mir, ich habe dann noch so gedacht, das stimmt natürlich nicht, weil die Seele verändert sich ja auch, je nachdem, was man lernt und die Phasen, die man im Leben macht. Aber irgendwie ist man dann doch immer man selbst.
Oder man projiziert von außen, wenn man einen Menschen so in einer bestimmten Weise kennengelernt hat und dann länger nicht mehr sieht und er automatisiert schon ein bisschen, was man so macht, wenn man es einander sozusagen nach langer Zeit wieder trifft, dass er ein bisschen selber schon ist wie damals. Und wenn das beide Seiten machen, dann gibt es da vielleicht auch eine Art Doppelprojektion, ne? Und man kommt gar nicht drauf, wie man sich entwickelt hat.
Ja, wie mit Geschwistern, gell, wo es immer gleich bleibt.
Zum Beispiel.
Naja, ob alles so gleich bleibt, es gibt schon auch Narben und Verletzungen und Dinge, die...
Ich habe gemeint, gleich bleibt das, wenn der ältere Bruder immer der ältere Bruder bleibt, immer Sachen besser weiß, oder?
Ja, der Klassenprimus bleibt immer der Klassenprimus.
Sowas habe ich jetzt gemeint. Aber ja, es stimmt natürlich eben, es verändert sich. Und die Idee, dass alles von einer Schauspielerin getragen wird, also Erinnerungen und Gefühle sind ja in keiner Zeit verankert. Du kannst dich in deine Kindheit denken und sitzt als Kind in deiner Erinnerung oder du sitzt als so, wie du jetzt ausschaust, in dieser Erinnerung drinnen oder du bist gar nur ein Gefühl in dieser Erinnerung und siehst nur das Bild, das da war. Also im Film kann man hin und her schaukeln, der Film schaukelt hin und her durch die Zeiten und die Seele morpht sich so durch, die schlängelt sich so durch. Da geht es um einen bestimmten Moment, der mich so an der Lasnik interessiert hat. Also da gibt es die Farben und dann kam die Lebensgeschichte dazu. Und vor allem dieser Moment, wo sie jeden Tag in ihr Atelier gegangen ist, jeden Tag, und sich jeden Tag dahin gequält hat, nämlich in sich selbst hinein. Also angeblich hat sie sich, mir wurde erzählt, sie hat sich auf einen Sessel gesetzt und gewartet auf diese Eingebung, also bis sie ihr Inneres spürt. Das kann stundenlang sein oder kürzer. Und dann irgendwann ist sie aufgestanden und hat das, was sie da gespürt hat, eben auf die Leinwand gemalt. Ihr Inneres. Und dieser Moment, wo sie da sitzt, das kennt sie sicher. Da ist man in so einem Bewusstsein.
In einem eben, meditativen
ja,
Zustand.
Ja, in so einem meditativen Zustand, wo du Ideen hast, wo du nachher überhaupt nicht weißt, wie die jetzt in dich reingekommen sind. Also wieso dir das jetzt eingefallen ist, wo das herkommt. Wo auch die Kreativität sitzt, wo es eben keine Zeit gibt, wo die Luft sich verändern kann, wo du gar nicht mehr weißt, dass du eigentlich gerade im Wohnzimmer sitzt oder wo es egal ist, wo du bist, sondern der Kopf pflastert dich so weg. Mein Meditationsguru würde sagen, dass du da eben bei deinem Selbst bist. Und dieser Moment, und dann hat sie das Bild relativ schnell gemalt, in wenigen Stunden, was für uns ein großer Vorteil war, weil die Bilder sind sehr dünn aufgetragen. Das heißt, man sieht im Film nicht, dass es nicht die Originale sind. Wenn die jetzt schichtiger gemalt wären, wäre es schwieriger, dass du sie reproduzierst. Also manche sind reproduziert, aber manche war es möglich, sie auch so abzufilmen, ohne dass du merkst, dass es das Original ist, weil sie so dünn sind.
Was an der Frau so faszinierend, entschuldige, wenn ich da einhake, einerseits dieses surrealistische Element, dass sie darauf vertraut, dass sie eine Eingebung hat und andererseits diese Sehnsucht, anerkannt zu sein von den anderen, dann doch auch wieder von der Außenwelt und von dem, was sie umgibt. Was erzählt das?
Ja, da hast du recht, das könnte man als Widerspruch auffassen. Muss man aber nicht unbedingt, weil sie wollte auch wissen, dass ihre Bilder weiterleben, sagen wir so.
Also dem kommt das, glaube ich, dann immer erst sozusagen später. Nicht? Also es muss trotzdem was Originäres aus einem selbst sein und dann kann man ja immer noch überprüfen, wird das sozusagen einer äußeren Beurteilung standhalten, was mir da eingefallen ist, oder?
Ja. Der Beuys hat immer zu seinen Studentinnen gesagt, dass sie selber wissen müssen, ob es gut ist oder nicht, weil das weiß man selber am besten. Und man weiß, ob man den Weg zu Ende gegangen ist oder nicht.
Übrigens noch kurz zu dieser Methode, ja, weil da ist mir ja eine Parallele eingefallen. Eine nicht unberühmte Regisseurin, nämlich Jane Campion, hat einmal erzählt und ich, vielleicht drückt mich jetzt mein Gedächtnis, aber ich glaube, es war zu dieser Miniserie Top of the Lake, wo sie sehr federführend kreativ tätig war. Da hat sie tatsächlich sowas Ähnliches berichtet, nämlich, dass sie also bei der Drehbucharbeit nur mit sozusagen der einen Vorstellung dieser Figur, mit ihrem Anfangs- und zentralen Bild quasi gesessen ist und dann stundenlang gewartet hat, was da kommt, was ihr einfällt. Also sie hat nicht versucht, irgendeinen Plot oder sozusagen, ne? Und diese traumähnliche Qualität, die dann dieses ganze Ding am Ende hat, das ist mir dann wie ein Schleier eigentlich von den Augen. Also als sie das erzählt hat, das kommt eben daher, dass das so eben nicht quasi konstruiert ist, sondern mehr oder weniger so irgendwie einfach heraus, aus einem Gefühl irgendwann herauskommt und von dem ausgehend dann. Und da die Frage an dich.
Ich muss sagen, ich habe auch das Lasnik-Drehbuch vor allem in diesem Zustand geschrieben.
Das wäre die Frage gewesen, ja.
Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 die Autorin und Regisseurin Anja Salomonowitz.
Ist der Schmerz innen oder außen, ist mir so stark in Erinnerung. Und ich habe mich gefragt, ob das Originalzitate sind, die dafür das Drehbuch verwendet wurden.
Okay, ich möchte jetzt nicht was Falsches sagen, aber in dem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das erfunden habe. Also es sind teilweise ja Zitate im Film, absichtlich natürlich, wie sie gesprochen hat, was sie gesagt hat. Vor allem, wenn die Birgit die vierte Wand bricht. Also in dem Moment, wo sie zu uns spricht, sind es Tagebuchtexte von der Maria Lasnik. Aber die Szene mit dem Badezimmer habe ich erfunden. Genau, sonst rufe ich euch später an.
Ist das nicht so einer dieser Schlüsselmomente, wo sie auf die Suche geht nach sich und auch Selbstvertrauen bekommt im Umgang mit dem eigenen Schmerz und damit auch mit der eigenen
Also es war prinzipiell so, dass sie die Body Awareness, das, was wir so als ihr Hauptwerk abgespeichert haben, wenn wir es abgespeichert haben, in Paris in dieser Zeit, würde ich sagen, großformatig geworden ist und da auch zu dem gefunden hat. Also es ist so, wir denken eben an die Body Awareness, oder was ich auch erzählt habe, diese Gefühlsbilder nennen wir es, wo sie aus sich heraus gemalt hat. Aber die Maria Lasnik hat von 1919 bis 2014 alle möglichen Kunstströmungen des letzten Jahrhunderts miterlebt oder von der Ferne gesehen und ausprobiert und kennenlernen dürfen. Das bedeutet, sie hat ein wahnsinnig vielschichtiges Werk in Wirklichkeit. Also als Beispiel könnte ich sagen, dass sie in ihrer Studienzeit, wo sie beim Dachauer war, der ein Batzen-Nazi war, sehr braune Bilder gemalt hat. Sie hat dann begonnen, mit Farben zu experimentieren. Können wir später noch genauer reden, gibt es auch viel zu sagen. Aber
dass sie braun vermieden hat, oder?
Dann später. Oder mit dem Arnulf Rainer gemeinsam eben auch automatisiert gezeichnet. Dazu heißt das, dass du ihm die Augen schließt und einfach mit beiden Stiften in der Hand, mit beiden Händen schaust, was aus dir rauskommt. Also sie hat alles Mögliche auch ausprobiert. Es gibt eine expressionistische Phase.
Expressionistisch sind ja auch die Ameisen, oder? Wie kam es zu denen?
Also, die Maria Lasnik hat sehr viele Bilder mit Tieren gemalt. Es gibt ein Bild von ihr mit einem blauen Affen. Es gibt Frauen mit Hunden. Sie schreibt in ihr Tagebuch selber, dass sie einer Spinne das Leben rettet, indem sie sie aus der Badewanne holt, in einem Hotelzimmer in New York, glaube ich. Also ich würde sagen, sie war der Tierwelt sehr nahe, sie mochte Tiere sehr gerne, vielleicht sogar näher als der menschlichen Welt. Ist eine Behauptung von mir. Aber jedenfalls war sie der Tierwelt sehr nahe. Und es gab eine Katze in der Feistritz, die wir im Film auch haben. Also das ist eine Katze, die ist ihr zugelaufen. Die gab es wirklich. Und Sie hat eine Zeit lang ein Atelier gehabt in der Maxingstraße in der Nähe vom Tiergarten, wo sie den Tiger hat brüllen hören und sie konnte über das Büro rübergehen und die Tiere schauen im Tiergarten. Die Ameisen allerdings habe ich erfunden. Also ich lebe mit Ameisen. Wir haben sehr viele. Ich mag diese gerne.
Sie sind euch zugelaufen.
Sie sind uns zugelaufen. Ich habe als Kind selber mit Ameisen gespielt. Die habe ich erfunden, ja. Und dass sie das Bild tragen, habe ich auch erfunden. Ich muss sagen, ich mag den Moment aber auch sehr gerne im Film, wo die kommen und die helfen. Der rührt mich selber immer. Ich mochte den auch im Drehbuch immer sehr gerne. So, dass so in der Verzweiflung dann eben diese Ameisen kommen und ihr helfen, das Bild zu tragen. Das ist einfach schön. Mhm.
Und dann tauchen im Film eben auch, apropos vierte Wand, O-Töne auf. Menschen auf, die etwas aus dem Leben erzählen. Wahre Figuren, Semotan und andere. Nach welchen Kriterien wurden die ausgesucht?
Danke, dass du mich das fragst, weil im Film sehr viele Laien besetzt sind. Das bedeutet Menschen, die entweder überhaupt einfach sich selber spielen, weil warum soll ich jetzt die Elfie Semotan mit einer Fotografin ersetzen, wenn sie es eh super selber kann? Oder den Dieter Leopold, der das Kind vom Museumsdirektor ist, Kind, der perfekt einen Museumsdirektor nachmachen kann, weil er aus dieser Welt kommt. Oder es gibt Menschen, die mitspielen, aber nicht sich selber spielen, sondern eine Rolle spielen, aber nicht Schauspielerinnen sind. Zum Beispiel die Lisa Korczak. Das ist eine Freundin von mir aus dem Gymnasium, die spielt die Hilde Absalon. Das ist eine Künstlerin gewesen, eine Teppichkünstlerin, die eine Freundin von der Maria Lasnik war und ihre Buchhaltung gemacht hat und sich tatsächlich eben ausgenutzt gefühlt hat von ihr. Wir haben mit der Lisa das geprobt, ob sie das spielen kann. Und meine Entscheidung, das zu machen, also diese Menschen zu besetzen, war nicht nur, weil ich eben finde, warum soll ich wen ersetzen, wenn ich mir die Person immer beim Drehbuch schreiben oder beim Ausdenken vorstelle, dann probiere ich doch, ob die Person das einfach selber spielen kann, sondern auch, weil die Maria Lasnik eben dieses Eremitische haben soll. Ja? Die ist so, die spürt die Welt, die sieht die Welt nicht nur mit den Augen, die spürt die ganze Welt mit ihrem Körper. Und die fühlt das alles so und die hat immer so eine seltsame Distanz zu den Dingen. Und dieses Eremitische, habe ich gedacht, kann ich verstärken, wenn jetzt die Birgit Minichmeier mit ihrer ganzen wahnsinnig tollen Präsenz, mit ihrer Schauspielkraft, mit ihrer Körperlichkeit, mit dem, wie sie das macht. Und dazu stelle ich ins Bild, sagen wir jetzt mal, ganz normale Menschen, wirklich unter 1000 Anführungszeichen, aber dass dieser Gap, dieser Spalt zwischen der Maria Lasnik und der Welt dadurch noch verstärkt wird, dass eben die Birgit Minichmeier konfrontiert wird mit ganz vielen Laien. Und ich finde, es geht sich aus im Film. Die wurden natürlich gecastet und es wurde natürlich geprobt, ob das funktioniert. Also es liegt ja auch nicht jedem, das zu machen, ob die das können. Aber ich finde, dass eben durch diese Natürlichkeit der Menschen der innere Weg von der Maria Lasnik eigentlich noch verstärkt wird.
Mhm, mhm. An der einen oder anderen Stelle entsteht dadurch sogar Witz irgendwie, finde ich. Ist das auch so intendiert oder wird mir das nur eingebildet?
Das ist absolut intendiert. Die war wahnsinnig humorvoll. Also zum Beispiel auch diese Szene mit dem Ankauf, wo sie sich extra schmuddelig anzieht und dann die ganze Zeit wahnsinnig ranzig ist, um damit den Preis hochzutreiben, wenn sie sagt, na, sie kann die Bilder jetzt nicht verkaufen und ich bin in so schlechten Verfassung. Dann ist das natürlich wahnsinnig humorvoll, wenn sie nachher zu Hans Werner sagt, komm, wir trinken jetzt einen Champagner. Und dann kommt wieder der Geiz ins Spiel. Na, trink mal lieber einen Sekt, wenn der Champagner so teuer ist. Na, trink mal ein andermal. Da geht es darum, dass sie diesen Reichtum, den sie erlebt hat, auch nicht mehr leben konnte, vielleicht auch gar nicht wollte. Weil ich denke, dass das spartanische Leben ihrem Künstlerideal mehr entsprochen hat. Es ist aber so, und das habe ich mir eben aufgeschrieben, weil du das vorher gefragt hast, mit der Anerkennung mit den Männern, ja? Die Maria Lasnik ist in einer männlich dominierten Kunstwelt groß geworden. Die hat erlebt in den 50er Jahren, wie sich alle Männer gegenseitig gehypt und die Jobs oder Ausstellungen oder was auch immer vermittelt haben. Und sie hat dann spät in dieser begehrten Galerie St. Stephan, die der Otto Mauer, ein Kurator, gehabt hat, wo Mikkel Brachensky, Rainer, also sämtliche männliche Kollegen von ihr ausgestellt wurden, als sie die Ausstellung dann dort bekommen hat. Da gibt es eine Schwarz-Weiß-Einladung, ein Foto von ihr. Da hat sie sich selbst einen Schnurrbart aufgemalt, was ja im Film dann auch vorkommt, und drunter geschrieben Mario Lasnik. Und das hat sie sehr viel erlebt, ihr ganzes Leben. Also es war nicht nur in den 50er Jahren, es hat sich ja weitergezogen. Und sie hat sehr spät erst den Ruhm und die Anerkennung erlangt, die sie wollte. Sie ist später in die Sphären gekommen, wo sie immer hin wollte. Sie hat es aber geschafft.
Und dazu hat sie dann selbst aber auch einiges dann schon beigetragen. Also bei aller sozusagen,
absolut.
Isolierung von der Welt hat sie dann aber irgendwann sozusagen behirnt, oder? Dass sie dann
sie hat sich junge Kunstmänner geangelt. Der Peter Backesch, der Hans-Ulrich Obrist, das ist ein ganz berühmter Kurator, der jetzt die Serpentine Gallery, die auch im Film vorkommt, er selber kommt auch im Film vor, der ist der mit dem lustigen Anzug, führt. Sie hat sich die, würde ich mal sagen, geangelt und sie hat genau gewusst, dass sie die einsetzen kann und dass die ihren Preis hochtreiben und es schaffen, ihre Werke zu verkaufen. Also da hat sie sehr schlau sich junge Männer geholt, die das dann geschafft haben. Ich meine, das sind alles immer so Interpretationen, aber es wurde mir sehr viel erzählt, dass sie halt aus dieser Enttäuschung auch keinen Hehl gemacht hat, Sie hat dann dem Kunstmarkt das Heim zahlen wollen, sagen wir es mal so. Und es gibt die Geschichte, dass sie in einer Ausstellung, also es gibt mannigfaltig, wurde mir das erzählt, dass sie bei einer Ausstellung in die Galerie am Abend davor geht, die Hängung besichtigt, wie ihre Bilder aufgehängt wurden, sagt, na, das müsst ihr alles umhängen, das ist alles ein Vollschaß, was du da gemacht hast, sich furchtbar aufregt, dann wird alles umgehängt. Am nächsten Tag kommt sie wieder und sagt, na, das war gestern viel besser, das müsst ihr wieder zurückhängen. Und dann musste man das auch machen. Und dann gibt es die Geschichte, dass sie in einer Ausstellung gegangen ist, in einer Galerie gesagt hat, und die Wand da drüben, die muss auch weg. Also
sie wollte sozusagen einfach auch mal diese Macht verspüren, die man da hat.
Ja, ich glaube, es ist der Humor der Rache.
Der Humor der Rache ist schön,
Aber für sie war das, also wie gesagt, alles interpretiert, aber für sie war das sicher nicht einfach. Also die hat das in dem Moment ja wirklich so gespürt. Ja, also sie hat sich einfach immer nicht richtig anerkannt gefühlt. Sie ist auch teilweise hinten oder vorn gelegen mit ihrer Malerei zu dem, was gerade modern war. Sie ist aber immer dabei geblieben. Das hat sicher dazu beigetragen. Und was auch dazu beigetragen hat, ist, dass sie immer dann, wenn sie gerade wo, weiß ich nicht, berühmt geworden ist oder wenn sie gerade wo begonnen hat, es zu schaffen, wieder geflüchtet ist. Also die Reißleine gezogen hat und abgehauen ist. Genau.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folgen 859, das Gespräch mit Antonin Svoboda, Traumata kann man viele Jahre verdrängen, oder das Gespräch mit Virgil Wiedrich, Folge 746, wie real ist unsere Realität? Oder das Gespräch 826 mit Barbara Albert, Kino ist nicht nur eine Story.
Otto Mauer wurde schon erwähnt, Monsignore Otto Mauer, also das katholische Umfeld. Das kommt ja auch im Film sehr prominent am Anfang und am Ende vor, dass gegrüßet seist du Maria, sozusagen bei der Sorge, dass das Kind stirbt und später dann rund um den Tod. War sie denn von christlichen oder katholischen Milieus so in Beschlag genommen? War das so ein wichtiges Thema für sie?
Also die Maria Lasnik war ein uneheliches Kind. Das war damals in Kärnten sehr oft. In ihrem Tagebuch hat sie geschrieben, dass ihre Mutter ihr gesagt hat, dass der Vater von ihr nach der Geburt gekommen ist und das Kind, also die Maria, so schier gefunden hat, dass er deswegen gegangen ist. Also ihre Mutter hat ihr sozusagen gesagt, weil sie so schier war, ist der Mann gegangen. Und die Mutter hat dann einen Mann geheiratet, das war ein Bäckermeister, der Lasnik, und hat in der Bäckerei mitgearbeitet und das Kind wurde zur Großmutter gegeben. Die Großmutter war eine Bäuerin, tatsächlich Analphabetin, wo eben auch das Katholische eine Rolle spielt. Und da hat sie die ersten 6 Jahre verbracht. Und die Großmutter war sehr schweigsam und eben Analphabetin.
Es kommt am Schluss des Films noch einmal. Deshalb dachte ich, hätte es vielleicht eine besondere Bedeutung oder ist das einfach auch ein formaler Rahmen?
Ja, der Schluss ist ein formaler Rahmen, den man von hinten nach vorne setzen kann oder von vorne nach hinten. Also ich weiß nicht, manche sehen es so und manche sehen es so, wie du das jetzt siehst, ob das Filmende sagt, dass sie am Anfang sozusagen in Wirklichkeit schon am Ende des Films sitzt. Für mich nicht. Für mich ist es das eine der Kindheit und das andere das Ende, aber ja.
Na, aber es kann mitgedacht werden.
Nicht? Aber es soll auch humorvoll heißen, dass sie einfach wieder aufsteht und sie schüttelt ja auch den Kopf und denkt sich, boah, was ist jetzt mit denen hier, und noch Bilder malen möchte.
Ja, das wollte sie ja immer nur noch das ein Ende Bild gespoilert. Malen.
Nein, tut mir leid, nicht. Sollen wir es raushauen?
Kein Problem.
Also ich dachte nicht, dass das jetzt...
Nein, ich glaube tatsächlich, dass bei meinem Film das nicht schlimm ist und nicht wichtig, weil es gibt ja kein Hinten und kein Vorne.
Ja,
eben,
es ist
Fall.
Ja der Anfang.
Genau, es ist ja der Anfang. Und nur den Anfang gespoilert.
Ist das ein Paradebeispiel dafür, dass Kino über Emotionen, Sinnlichkeit, Gefühle zeigt, was Kommunikation heißen kann und nicht nur der Austausch von Worten bedeutet.
Das würde ich urgern als Pressezitat verwenden. Das ist ein total super Satz.
Es wird dir genehmigt werden.
Es wird jetzt einkassiert. Ich wollte auch in dem Fall darüber sprechen, dass ein Biopic immer eine Interpretation ist. Sogar wenn mir die Menschen in der Recherche eine Szene erzählen, die sie mit der Maria Lasnik erlebt haben, ist es ja die Interpretation der Person, die mir die Szene erzählt, wie die Szene da ist. Ich würde sagen, dass mein Film radikal die Position von der Maria Lasnik einnimmt. Und das ist auch kein Zufall, wenn die Menschen sagen, du, irgendwann ist sie ja schon total berühmt, aber das merkt man nicht in deinem Film. Ja, weil sie es nicht gemerkt hat, weil für sie war es nicht so. Du merkst irgendwann, die ist Professorin, die kriegt Ausstellungen rund um die Welt, aber sie fährt nur rum, ja, weil es für sie so war. Sie hat es von innen eben anders wahrgenommen, denke ich. Und der Film befreit sich von diesen Konventionen der Künstlerbiografie, wo es um Daten geht, um Fakten, um Orte und eben auch um eine Interpretation, sondern...
Und auch um Schlüsselmomente, oder? Weil die gibt es ja viel in
genau.
So.
Also ich habe einfach das genommen, was halt dann gut gepasst hat. Manches ist rausgefallen, einfach weil es im Schnitt, irgendwann im Schnitt, da gibt es diesen Moment, da wird der Film stärker als man selbst. Also der hat da eine Logik und einen Fluss. Und du kannst zwar finden, dass diese Szene wahnsinnig gut ist und dass du die auf keinen Fall raushauen willst, aber es geht sich nicht aus, weil es ist eine zu viel an der Stelle. Und dann musst du dieser Logik folgen. Und diesem Gefühl haben wir uns dann auch beim Schnitt hingegeben und haben uns sozusagen in den Fluss geworfen. Bis dahin war es allerdings harte Arbeit.
Das glaube ich. Das war ja insgesamt jahrelang eigentlich, oder?
Jetzt ein Jahr haben wir am Film geschnitten mit großen Pausen, aber ja. Wobei die Pausen im Schnitt ja auch kreativ sind, da denkt das Hirn dann weiter. Und wenn man eine Pause macht, sieht man erst wieder, was man gemacht hat, wenn man es wieder anschaut.
Ja.
Ich will noch einmal an dieser Kommunikation über Gefühle und Sinnlichkeit hängen bleiben. Also da gibt es einmal erstens die persönliche Liebe zu der Farbe, die dazu führt, dass man sich auch für die Malerin interessiert. Lernen wir in unserer Gesellschaft überhaupt Dinge als Information wahrzunehmen, die wir nicht über Worte oder Zahlen oder Fakten kommuniziert bekommen? Gibt es da auch eine Schule dafür, dass ich sage, ah ja, diese Farben sprechen mich an, deshalb will ich mehr wissen? Oder diese Töne sprechen mich an? Da wollte ich nämlich auch noch kurz nachfragen. Es gibt so Momente im Film, die sind mir sehr auffällig musikalisch-akustisch gestaltet. Sind das Momente, wo man das Gefühl hat, sie ist besonders unter Druck? Oder wann ist das eingesetzt?
Die Sounddesignerin Veronika Lavac, mit der arbeite ich sehr oft, finde ich eine geniale Sounddesignerin, und der Musiker, der Bernhard Fleischmann, haben mit ihrer Arbeit dazu beigetragen, dass es möglich ist, dass wir im Film in diese unterbewusste Sphäre, also das sind alles Mittel, damit man in diese unterbewusste Sphäre gehen kann. Und ja, zu deiner Frage, ich finde, dass das Kino das machen kann, dass du eben Gefühle vermittelst und dass es etwas sehr Körperliches kriegt und hat, obwohl es zweidimensional auf der Leinwand ist in dem Fall. Also es gibt auch die Überlieferung, dass die Maria Lasnik eben, heute würde man sagen, hochsensibel war. In New York schreibt sie zum Beispiel, ein vorbeifahrendes Auto kann mich töten. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich sehr viele davon. Aber sehr laut gehört hat und sich deswegen auch so viel zurückziehen musste und wie gesagt schon Dinge über ihren Körper auch wahrgenommen hat. Die Veronika Lavac und der Bernhard Fleischmann, der die Musik gemacht hat, die arbeiten auch immer so zusammen, dass dann manchmal ist die Musik Sounddesign und manchmal nimmt das Sounddesign die Musik, also das vermischt sich dann so. Und das Ziel war immer, dass du diesen Moment, wo du in das Gefühl gehst, also in sie rein, in dieses Unterbewusste rein, dadurch verstärkst, dass du so hineinsinken kannst. So wie sie sagt, sie sinkt in dem Moment in den Sessel, wenn sie dort sitzt. Und dann fragt sie sich, die Sitzbeinhöcker, die jetzt am Sessel sind, gehen die in den Sessel rein oder geht der Sessel in die Sitzbeinhöcker? Also welcher Stoff sozusagen und was ist da, wo es sich trifft? Wie fühlt sich das an? Was ist da in dem Zwischenraum? Und welche Farbe hat er, wenn man ihm eine Farbe geben würde? Also über solche Dinge hat sie nachgedacht.
Gibt es noch einen Zwischenraum?
Gibt es noch einen Zwischenraum? Und damit du in diese Sphäre kommst, wo du dann eben einerseits dir das überlegst und wo du in diesem Gefühl bist, haben wir diese Mittel verwendet, diese filmischen Mittel, dahin zu kommen. Die Veronika hat auch zum Beispiel alles nachsynchronisiert. Also die Farbe, wenn sie einen die Nivea-Creme-Dose und sie macht Platsch, Platsch, da haben wir dann mit, also sie mit einer neuen Dose und Ding und viel näher am Mikrofon dran und dadurch kriegt das dann so was Flatsch, Flatsch, Flatschiges. Wir haben mit der Birgit fast alle Atmer im Film nachsynchronisiert. Also das Atmen, du hörst das Atmen viel lauter, als du es normalerweise hören würdest. Dadurch bist du viel mehr bei ihr.
Diese Zwischentöne, dieses andere Wahrnehmen oder zusätzliche Wahrnehmen der Wirklichkeit, hat das eigentlich jeder Mensch? Und wir sind uns dessen nur nicht bewusst oder wir machen es uns nicht bewusst oder haben wir es in weiten Teilen unserer Gesellschaft und in unserem Alltag verloren?
Es ließe sich aus fast jedem Menschen herausholen, glaube ich.
Ja, ich finde auch, dass die Menschen so feinfühlige, sensible Wesen sind.
Sein können.
Sein können.
Dann hoffen wir, dass wir viele Maria Lasniks der Zukunft, zumindest die Werke in der Qualität von Maria Lasnik sehen. Und vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
Dankeschön.
Und alles
danke
Gute
an
für
euch,
den Film. Ja.
Danke.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.